Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tornetz, dem zweiten Fußball-Bundesliga-Podcast mit mir, eurem Host Jan Kleinriesing. Neue Woche, neues Glück. Bekommen wir heute wieder hin, einen super Podcast aufzunehmen, der hoffentlich dann mehr als 100 Streams erreicht. Ich würde es mir wünschen, deswegen gebe ich alles, aber ihr müsst auch alles geben, also immer schön fleißig teilen. Und bevor wir jetzt auch richtig in diese Folge reinstarten, in diesen wunderbaren Spieltag, nochmal Shoutout an die Jungs vom Podcast Heiße Luft, denn ich bin auch ein fleißiger Hörer davon. Die Jungs haben in ihrer letzten Folge, die am vergangenen Montag, den 23. September rauskam, darüber gesprochen, über meinen Podcast, über Tornetz. Deswegen jetzt hier die Erwähnung auch an euch Jungs. Grüße. Und ich freue mich natürlich wieder auf eure Folge, die ja auch heute, am heutigen Montag, erscheinen wird. In dem Sinne, erstmal schön Musik ab, bitte!
Tornetz, der zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit Jan Kleinriesing.
Moin, moin, hier aus Frieden, denn ich bin tatsächlich wieder zu Besuch in der Heimat, bin gerade nicht in Köln und freue mich jetzt mit euch aus meinem Kinderzimmer heraus diese Folge aufzunehmen, also mal wieder was Besonderes, eine besondere Folge, ja, besonders war ja auch dieser Spieltag, also SV Ulm konnte erneut 3 Punkte einfahren, Maurice Krattenmacher mit seinem ersten Treffer direkt schön gegen Eintracht Braunschweig getroffen, die, nachdem er jetzt wieder Daniel Schenning zurück auf der Bank ist, nach seiner Rotsperre direkt wieder verloren haben. Also vielleicht sollte er sich mal öfter eine rote Karte abholen, damit er öfter auch wieder auf der Tribüne sitzt. Denn mit ihm auf der Bank scheint es momentan einfach nicht zu funktionieren. Ulm dagegen, bei denen scheint so ein bisschen auch der Knoten geplatzt zu sein. Dann am Freitag auch noch das SBC-Derby Fürth gegen Düsseldorf. Für mich natürlich immer super interessant als Student am Sport Business Campus. Welcher Campus ist der bessere? Ja, und am Samstag hatte man auch wieder gute Partien. Mein Co-Host Dome ist schon wieder fast verzweifelt. Ich war auf dem Weg von Köln zu mir in die Heimat und er hat mir die ganze Zeit berichtet, wie schwach Darmstadt schon wieder ist. Sind zwar in Führung gegangen, haben es aber nicht über die Zeit retten können. Gegen natürlich auch sehr starke Magdeburger, die natürlich auch zu Recht da oben stehen, weil sie auch einfach so eine sehr effiziente Mannschaft und Truppe sind. Samstagabend dann das Debüt von Jakob Fimpel als Interimstrainer bei Preußen Münster, zu dem ich ja auch eine enge Verbindung habe. Ich war früher als Jugendlicher dort öfter mit ein paar Kollegen aus meiner Heimat auch im Stadion. Also da habe ich auch nochmal genau hingeschaut. Und am Sonntag dann Hannover 96 gegen Nürnberg. Miroslav Klose kann ja die Wende mit seinen Klubberern schaffen. Und dieses Spiel ist natürlich für mich als Köln-Fan auch sehr wichtig gewesen. Erster FC Köln gegen den Karlsruher Sportclub. Ihr merkt schon, wir haben ein pickepacke volles Programm heute. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht, denn wir haben hier einiges zu besprechen. Auf die ein oder andere Partie werde ich nur ein bisschen kürzer eingehen, weil wir ja schon so viel Programm haben und Überlänge soll diese Folge ja auch nicht haben, ne? Also starten wir rein und beginnen, wie vorhin schon erwähnt, bei der Partie SSV Ulm, also die Spatzen gegen die Braunschweiger Löwen, Abstiegsduell. Beide mit Rückenwind, beide konnten am letzten Spieltag, erfolgreich bestreiten. Also da war dann schon Glückseligkeit drin. War nur die Frage, welches der beiden Teams kann diese gute Form weiter mitnehmen. Spoiler am Ende, SV Ulm gewinnt mit 3:1. Wie vorhin schon erwähnt, Maurice Krattenmacher mit seinem ersten Treffer in Liga 2. Den Jungen, den mag ich ja einfach, ne? Also technisch so versiert. Ich wiederhole mich in jeder Folge und ihr müsst es immer wieder mit anhören. Aber Maurice Krattenmacher, also ich finde, Deutschland ist da einfach so eine Zehnernation. Also offensive Mittelfeldspieler, die können wir gut. Da natürlich auch nochmal Shoutout an den Bundesliga-Podcast 50+2 mit Nico Heimer und Niklas Levinson. Auch an der Stelle nochmal alles Gute zur baldigen Vaterschaft. Auf jeden Fall, die beiden haben auch darüber gesprochen, dass Deutschland ja sehr viele Zehner produziert. Bei Hertha BSC gibt es ja Ibrahim Masa, der in der deutschen U20 spielt, aber der auch merkt, okay, die 10 ist auf Jahre mit einem Florian Wirtz, Jamal Musiala, dann vielleicht noch einen Paul Warner, falls sich für Deutschland entscheiden sollte, Maurice Krattenmacher, bei Hoffenheim gibt es noch einen Tom Bischoff, also verbaut und deswegen könnte es auch für einen Krattenmacher schwierig werden, aber wenn er sich vielleicht auch so ein bisschen, weil er auch eine gewisse Dynamik hat, auf den Flügel fallen lässt, könnte er eine Option sein, auf lange Sicht für Julian Nagelsmann, ob schon zur WM 2026 reicht, gut, können wir nicht wissen, dazu müsste er auch in der Bundesliga konstant gute Leistungen bringen. Also erstmal ruhig Blut, erstmal die jungen Pferde im Stall lassen. Aber man soll die Jungs natürlich auch nicht bremsen. Deswegen 39. Minute Krattenmacher, schöner Treffer. Und auch Ulm generell von ihrer gesamten Spielanlage haben mich sehr überzeugt, haben wieder sehr offensiv gespielt. Also Trainer Thomas Wörle, der schon vor etlichen Jahren beim FC Bayern München die Frauen betreut hat, dort schon sehr offensiv hat spielen lassen. Jetzt also auch bei der Herrenmannschaft von Ulm, ja, diesen offensiven Spielstil von der Regionalliga bis zur zweiten Liga auch einfach durchgezogen. Und wenn du da vorne dann jemanden hast wie Krattenmacher, dann ist da natürlich schon auch so eine gewisse Magie dahinter. Also eine gewisse Leichtigkeit besteht dort. Man hat dann auch noch im Mittelfeld sehr spannende Personalien. Mit Jura Leinen hat man sich einen zentralen Mittelfeldspieler von der TSG Hoffenheim ausgeliehen, der hauptsächlich in der Regionalliga Südwest für die zweite Mannschaft zum Einsatz kam. Auch der sehr zweikampfstark, sehr dynamisch. Also ihr merkt schon, die Dynamik ist so dieser Main-Faktor bei der Mannschaft. Und was bisher immer gefehlt hat, war so ein bisschen dieses Glück, dieses glückliche Händchen. Das hat man nun auch gehabt gegen, ja, auch nicht ganz so gut aufgelegte Braunschweiger. Ist auch früh in Führung gegangen, was auch immer wichtig ist. 14. Minute durch Rösch. Krattenmacher hat dann den Deckel fast schon drauf gemacht. Und dann hat natürlich auch noch Sven Köhler von Braunschweig in der 50. Minute die gelb-rote Karte gesehen. Also 40 Minuten Unterzahl für ein Team, was im Abschiedskampf steckt wie Braunschweig, ist natürlich dann auch schon mal doppelt bitter. Gegen dann eine sehr dynamische Mannschaft aus Ulm. Also da, es war schon eine Art Vorentscheidung. Sie haben sich dann nochmal aufgebäumt, haben sich nicht aufgegeben. Da muss man dann auch mal Tribut zollen. Haben durch Chabot in der 76. Minute noch den Anschlusstreffer erzielen können. Aber am Ende hat Higgel dann noch per Elfmeter den 3:1 Endstand erzielt. Alles in allem war es auch ein mehr als verdienter Sieg, wenn man sich mal so die X-Goals anguckt, also die erwarteten Tore, 2,92 bei Ulm zu 0,71. Also das untermauert, unterstreicht noch einmal, dass dieses 3:1 auch in der Höhe mehr als verdient war. Allein, wenn man sich mal die Torschussstatistik von Maurice Krattenmacher anschaut, der Junge hat 7-mal aufs Tor gefeuert. Das ist schon fast so viel wie Eintracht Braunschweig insgesamt abgefeuert hat. Man hat Braunschweig auch den Ball überlassen, das war auch klar, von Anfang an bis zur gelb-roten Karte. Dann hat natürlich Ulm mehr Spielanteile gehabt. Aber man wusste, okay, wir wollen schnell kontern, das ist das Wichtigste. Und die Jungs sind auch gerannt, haben sich auch in viele Zweikämpfe geworfen. Und vor allen Dingen die wichtigen hat man dann für sich entscheiden können. Und das ist auch im Abschiedskampf wichtig, dass du deine Kräfte auch, ja, die gut einteilst, weil du weißt natürlich, so, wenn du gegen den direkten Abschiedskonkurrenten spielst, das ist immer ein sehr physisches Spiel und macht natürlich auch was mit der Psyche. Denn wenn du unten bist, hast du natürlich immer was zu verlieren und weniger zu gewinnen. Und da muss ich einfach ein großes Lob an Ulm aussprechen. Sie begeistern mich. Und das untermauert für mich nochmal meine Prognose vor Saisonbeginn, dass Ulm den Klassenerhalt schaffen wird. Denn dieser Mix aus guter Technik, starker Physis wird dafür sorgen und auch einem sehr guten Trainer wird dafür sorgen, dass man am Ende den Klassenerhalt realisieren wird. Für Braunschweig nochmal ein Rückschritt. Ja, es hat einfach nicht sollen sein und es war einfach, man kann es als gebrauchten Tag abstempeln, zu den Akten legen. Aber die Punkte müssen her, denn man steckt unten drin. Man hat Glück, dass es mit Jan Ringsburg noch ein Team gibt, was noch einen Ticken schwächer ist, obwohl diese auch an diesem Spieltag gepunktet haben. Und es wird sehr, sehr lange sehr kritisch werden für Braunschweig. Ich bin natürlich gespannt. Daniel Scherning muss natürlich liefern, weil ohne ihn wurde gewonnen. Wenn er natürlich nicht in den nächsten Spielen kein 3 holt, dann wird auch Benjamin Kessel, der Sportdirektor, eine Trainerdiskussion führen müssen und eventuell dann Scherning feuern müssen. Was für mich persönlich natürlich sehr schade ist, denn Daniel Scherning, also ich bin ja ein Daniel Scherning-Fanboy. In der vergangenen Saison haben sie mich mehr als überzeugt, haben energetisch gespielt. Deswegen wäre es natürlich schade, wenn es jetzt schon dann Schluss wäre. Die zweite Partie in diesem Freitagabend war ja die Partie, das SPC-Derby, Partie Greuther Fürth gegen Fortuna Düsseldorf. Die Düsseldorfer natürlich mit ordentlich Rückenwind als Tabellenführer Last-Minute-Ausgleich am vergangenen Spieltag gegen den 1. FC Köln erzielt. Da war Energie drin, nichts mehr zu sehen von dem Relegationsschock gegen den VfL Bochum, bei dem man ja kurz vor Schluss erst noch den Aufstieg in die Bundesliga verpasst hat. Man hat sich geschüttelt, hat die Abgänge von Zolis, Engelhardt super kompensiert. Also da muss man auch nochmal ein großes Lob an Klaus Allofs verteilen. Er hat die super Spieler verpflichtet. Daniel Thun, für mich ein sehr sympathischer Trainer in Liga 2, hat es geschafft, wieder eine Einheit zu formen, die top ist in Liga 2. Also man merkt auch, die Jungs rennen füreinander, haben richtig Bock drauf. Bei Fürth ist so ein bisschen ja der Wurm drin, nachdem ja Zorniger den Keeper Noll kritisiert hat nach einem Spiel gegen den SC Paderborn. Ist so ein bisschen der Wurm drin. Man kommt nicht mehr so richtig in Tritt. Es fehlt so ein bisschen diese Intensität. Phasenweise lässt man es noch aufblitzen, aber so über 90 Minuten bekommt man es einfach momentan nicht hin, die PS auf den Platz zu bringen. Und gerade gegen so ein Team wie Düsseldorf musst du natürlich 90 Minuten konzentriert sein, weil sie haben sich zu einem der besten Teams in dieser Liga entwickelt und haben dann auch super Transfers getätigt. Ein Beispiel ist dafür zum Beispiel der Franzose Haag, der jetzt auf der Sechserposition neben Matthias Zimmermann eingesetzt wurde, kam ja kurz vor Toreschluss von Rodes Averion Football. Ist 24 Jahre alt, zentraler Mittelfeldspieler, 1,87 groß, also auch schon eine lange Latte, wie man so schön sagt. Kann also auch gut hohe Bälle abfangen, weil Fürth operiert ja auch oft mit diagonalen Bällen, wollen schnell in die Spitze kommen. Und wenn du da natürlich so einen Haag hast, der dann da mal so dazwischen spritzt, dazwischen kommt mit dem Kopf, sodass der Ball dann nicht hinter die letzte oder auf die Abwehrkette zukommt, optimal. Und wenn du dann natürlich einen Gaboury hast als Linksverteidiger, der dann mal eine schöne Flanke schlägt und Haag dann auch mal vorne ist in der gegnerischen Box und per Kopf das 1-0 macht, will ich mal sagen, ist das natürlich nochmal ein Stückchen besser. Und man hat schon gedacht, okay, es geht das mit dem 1-0 in die Pause, aber Srebeni hat nochmal seine Qualität aufblitzen lassen als Mittelstürmer, erzielt das 1-1. Von Futkoi, dem anderen Mittelstürmer, war in diesem Spiel nicht viel zu sehen. Also in den ersten 2-3 Spieltagen war Futkoi ja der heiße Scheiß, wie die Jugend von heute sagen würde. Also er kam ja von Eintracht Frankfurt im Sommer, hat am Anfang direkt gut geknipst, aber mittlerweile ist er wieder Ladehemmung. Also ich glaube, da muss einfach mal wieder der Knoten platzen. Der muss auch einfach mal wieder so ein dreckiges Tor erzielen, einfach mal so ein Abstauber einschieben oder so, oder einfach in das leere Tor den Ball schieben. Und in dem Sinne, also wenn du da natürlich einen Top-Stürmer hast, der da nicht in Form ist, ist es bitter. Du rennst die ganze Zeit an und am Ende bekommst du dann noch einen Vollelfmeter gegen dich. Johannesson macht dann in der 90 plus 1. Minute den 2-1 Siegtreffer. Und da sieht man auch einfach wieder, wenn es gut läuft, bekommst du kurzer Schluss nochmal einen Elfmeter oder erzielst einen Treffer, wie Bayer Leverkusen es ja auch in den letzten 12 Monaten in der Bundesliga sehr erfolgreich praktiziert. Und wenn du natürlich dann so negativ Lauf hast wie Fürth, kassierst du halt kurzer Schluss so ein Ding. Also Fürth rutscht damit auf Rang 10 zurück, Düsseldorf festigt den ersten Platz und man kann einfach nur auch als Kölner neidlos sagen, die spielen eine sehr, sehr gute Saison. mit ihren Mitteln, die sie haben, geben sie alles. Also auch ein sehr physisch starkes Spiel, haben aber auch technisch starke Jungs, wie beispielsweise ein Johannesson mit dabei. Und man hat dann auch mal so dieses Quäntchen Glück auf seiner Seite, dass man ja entweder überperformt oder passend performt zu den X-Goals. Man hat 2,58 X-Goals gehabt, also ja zwischen 2 und 3 Treffer, macht 2 Treffer. Fürth hatte einen Wert von 2,66, also auch zwischen 2 und 3 Treffer, macht nur einen. Bedeutet, dann gewinnst du halt mal dieses Spiel. Und da muss man auch nochmal Florian Kastenmeier, den Keeper von Fortuna Düsseldorf, hervorheben, der erneut wieder sehr stark gehalten hat. Also ich weiß noch, als er sein Bundesliga-Debüt gegeben hat für Fortuna Düsseldorf vor etlichen Jahren, da wusste ich nicht, okay, hat mir jetzt nicht so gefallen, aber der ist in den letzten Jahren gut gereift, hat ordentlich an Erfahrung gewonnen, auch an Strafraumpräsenz, an Sicherheit. Und als Verteidiger willst du natürlich auch, dass du dahinter dir einen hast, dem du vertrauen kannst. Dann spielst du ja selbst auch als Verteidiger nochmal besser. Deswegen mit 27 Jahren ist Florian Kastenmeier auch noch ein sehr junger Keeper. Und wenn seine Entwicklung so weitergeht, kann es auch ein solider Bundesliga-Torhüter sein. Samstag hatten wir dann noch ein Spiel, Jan Regensburg gegen den 1. FC Kaiserslautern. Beide Teams, ja, also Regensburg sind Tabellenletzter, sind nicht ganz so gut in die Saison gestartet, haben auch ihr letztes Heimspiel, also oder auch ihr letztes Spiel generell gegen Preußen Münster, Mitaufsteiger, 3-0 verloren. Auch Lautern nach einem guten Saisonstart ist jetzt so ein bisschen abgeflacht, die Punkte sind nicht da, aber der Unterschied zu Jan Regensburg ist einfach, spielerisch ist man trotzdem eines der besseren Teams. Also Markus Anfang hat eine klare Spielidee bei Lautern implementiert, nämlich schnelles nach vorne spielen, frühes Pressen, aktiv spielen, was auch sehr wichtig ist. Das war ja vorher nicht der Fall unter Funkel und Gramotzes. Also mutig, aggressiv spielen. Und Joe Ennox hat sich bei Regensburg gedacht, okay, es sah jetzt defensiv auch nicht so gut aus. Wir stellen mal auf Dreier respektive sogar eher noch eine Fünferkette um und bringen vorne mit Kota, Kühlwetter, Ganaus offensive Jungs. Und auf der rechten Schiene packe ich einen Kai Pröger, der defensiv in den Zweikämpfen sehr gut ist. Aber wenn wir merken, okay, wir haben jetzt ein bisschen Luft, können wir ihn auch offensiv als rechten Außenbahnspieler nutzen. Also clevere Idee von Joe Ennox. Und dieses Spiel, es hat einfach nicht viel geboten. Deswegen bringt es auch nicht viel darüber zu sprechen. Insgesamt 0-0, 16 Torschüsse aufgeteilt, 9 für Lautern, 7 für Regensburg. Beide Teams sind auch tatsächlich nicht so viel gelaufen. Also Lautern nur 107 Kilometer, Regensburg 114. Lag auch daran, dass Kaiserslautern mit 74% Ballbesitz ja den Ball immer hin und her spielen konnte, haben aber keine Lösung gefunden. Auch Ragnar Ache konnte diesmal die eine Chance, die er hatte, nicht nutzen. Und so bleibt es dann bei einem 0-0. Die zweite Partie an diesem Samstagmittag war eine ganz, ja, ordentliche, denn der Hamburger Sportverein gegen SC Paderborn, zwei Top-Teams in dieser Liga. HSV natürlich mit den zwei Ex-Paderbornern, Steffen Baumgart an der Seitenlinie, Sebastian Schonlau als Kapitän in der Innenverteidigung. Und bei den Paderbornern stand der Ex-Hamburger Bilbia wieder in der Startelf. Diesmal hat er erneut, wie schon in der vorherigen Woche, im Vierer-Mittelfeld gespielt, also nicht im Angriff. Ist ja eigentlich auch eher so eine Art Stürmer, aber vorne hat man ja schon einen Ansa, das eigene Talent, Kostanos und Sven Michel gehabt. Also schon wieder mit 4 Stürmern eigentlich gespielt. Das ist, also ich liebe es einfach, wie mutig Paderborn spielt und damit auch erfolgreich ist. Was willst du als Fan ja auch sehen? So einen aktiven Ball, aktiven Fußball. Du willst, dass es schnell nach vorne geht, viele Strafraumaktionen, natürlich auch möglichst viele Tore. Und der HSV sieht es ja ähnlich. Also Steffen Baumgart hat ja diese offensive Spielweise damals in der dritten Liga beim SC Paderborn implementiert. Und das wurde dann so weitergetragen von Kwasniok. Auch beim HSV lässt Baumgart sehr offensiv spielen. Man hat es auch so ein bisschen gespiegelt, das System von Paderborn. Hat auch mit einer, in einem 3-4-2-1 respektive 3-4-1-2 gespielt. Vorne dann mit den zwei Latten, Selke und Glatzel. Beide Topstürmer zum ersten Mal gemeinsam auf den Platz gebracht. Und man konnte damit rechnen, dass viele Tore fallen. Am Ende sind es deren 4. Und es hätte eigentlich sogar noch ein 5. sein können, denn der letzte Treffer von Robert Glatzel wurde annulliert, denn anscheinend hat er nach dem Zuspiel von Königsdörfer den Ball mit der Hand angenommen. VAR sagt, okay, kurz vor der Torerzielung, Handspiel, oder man hat es als Handspiel gesehen, dann darf dieser Treffer einfach nicht zählen. Ansonsten wären sogar noch 3 Punkte möglich gewesen. Bei Paderborn hat Bebia natürlich ausgerechnet, Bebia doppelt getroffen, 46. also direkt nach der Pause und 61. Minute, und Glatzel und Selke haben in der 54. bzw. 67. Minute jeweils für den HSV getroffen, und ein ganz besonderer Treffer war der von Bebia, nämlich der erste. Da hat nämlich Elfadli den Ball im Mittelfeld verloren und Obermeier, der rechte Schienenspieler, bedient dann einfach Sven Michel, der zu Zehnter, dem Flügelverteidiger, weiterleitet, und der hat einen Pass zum Elfmeterpunkt gespielt und Bebia netzt ein. Also man war direkt hellwach, HSV weiß nicht, und hellwach war auch Matteo Raab, der Keeper des Hamburger Sportvereins, beim zweiten Gegentreffer nicht. Läuft aus dem Tor raus, versucht den Ball zu klären, direkt in den Fuß von Bilbia, der dann einfach Raab überlupfen kann, und den Ball dann, ja, der Ball trudelt dann ins Tor rein. Natürlich auch unglücklich, aber am Ende haben die zwei Latten vorne ja den HSV und Steffen Baumgart noch gerettet, die damit auf Rang 6 verweilen. Paderborn ein Platz davor auf Platz 5. Und dann kommen wir zum Duell zwischen SV Darmstadt 98 und dem ersten FC Magdeburg. Ihr merkt schon, ich habe so ein kleines Lächeln, denn Domo und ich haben natürlich, während das Spiel lief, auch viel hin und her geschrieben, haben uns über das Spiel unterhalten, und es fing ja eigentlich auch ganz gut an. Darmstadt geht mit 1:0 in Führung, machten früh das 1:0, war einfach eine gut herausgespielte Chance. Littberg, der schon 3 Treffer gegen FC Schalke 04 am vergangenen Freitag erzielt hat, trifft erneut, hat jetzt also auch schon den nächsten Treffer auf seinem Konto, und man dachte, okay, es kann jetzt gerne so weitergehen, aber, und da kommt wieder das Wort ausgerechnet raus, Burcu trifft doppelt an seinem Geburtstag. Der Junge kam im Sommer vom SV Sandhausen aus Liga 3, ist 20 Jahre alt geworden, also ein junges Talent. Und der SC Paderborn war auch an ihm interessiert, aber er hat sich am Ende für Magdeburg entschieden und macht dann erst das 1:0 und bereitet dann den 2:1 Siegtreffer von Krimpicki noch mustergültig vor. Und eigentlich hätte Darmstadt sogar noch die Möglichkeit gehabt, zurückzuschlagen, denn Magdeburg hat sich selbst noch dezimiert. In der 73. Minute sieht nämlich Innenverteidiger Mattessen die gelb-rote Karte. Es war noch gut 20 Minuten zu spielen in Überzahl, aber man hat es nicht hinbekommen. Lichtblick bei den Darmstädtern war für mich aber Philipp Förster. Der junge Mann, 19 Jahre alt, wurde ja in der vergangenen oder in dieser Woche verpflichtet. Ablösefrei, war ja bis vergangenen Sommer noch beim VfL Bochum in der Bundesliga unter Vertrag. Vertrag wurde nicht verlängert, hat aber schon bewiesen, dass er ein guter Stratege ist. Hatte auch ein paar ganz gute Aktionen, aber insgesamt war es wieder ein Rückschritt. Und das relativiert natürlich auch den Sieg gegen FC Schalke 04 wieder, weil man jetzt sagt, okay, Schalke war so schwach und nicht Darmstadt war so stark. Ja, es ist einfach ernüchternd, auch für meinen Co-Host Dome, der natürlich jetzt schon wieder das Schlimmste befürchtet. Ist ja klar, jetzt als nächstes geht es nämlich gegen den KSC oben mit dabei, dann gegen den 1. FC Köln, die offensivstärkste Mannschaft. Und wenn du natürlich dann gegen solche starken Mannschaften mit einer eher schwächeren Defensive antreten musst, ist es einfach nur schlecht. Und man merkt auch, die Mannschaft ist auch ein bisschen demoralisiert, denn nachdem Magdeburg die gelb-rote Karte bekommen hat, haben diese noch mehr Gas gegeben, waren näher an dem 3:1 dran als Darmstadt, die einfach nicht dieses Selbstbewusstsein haben, um nach vorne zu gehen, um dann vielleicht sogar noch ein bisschen aktiver zu pressen. Und ja, das ist halt, wenn du natürlich 30%, knapp 30% Ballbesitz im eigenen Stadion hast, ist es einfach zu wenig. Du hast eine Passquote von 68% im heimischen Stadion als Bundesliga-Absteiger. Das zeigt einfach, diese Mannschaft ist maximal verunsichert Und ich wäre auch dafür, dass es im nächsten Sommer den nächsten Umbruch geben muss. Nochmal frisches Blut. Es wäre wichtig, jetzt ein gutes System auf den Weg zu bringen, ein gutes System vorzugeben von der sportlichen Führung, danach dann die Spieler auszusuchen. Denn ich weiß momentan nicht, wofür steht Darmstadt 98. Früher standen sie für kompaktes Verteidigen, schnell kontern, hohe, lange, weite Bälle auf irgendeine große Latte vorne da. Sei es einen Strohengel früher, einen Sandro Wagner. Man weiß es nicht. Man hat momentan einfach keinen, der diese Lücke da oder diese Rolle schlüpfen kann. Am ehesten vielleicht noch ein Littberg vorne, der als schneller Stürmer zumindest für etwas Torgefahr sorgen kann. Aber alles in allem reicht es einfach nicht. Und dann springen wir rüber zum Sonntag, denn das Samstagabendspiel, das heben wir uns für ganz zum Schluss auf. Am Sonntag hat Hertha BSC Berlin gegen den SV Elversberg gespielt. Und ich habe vor der Saison ja gesagt, Hertha BSC Berlin sind für mich der Favorit auf den Meistertitel, auf den Aufstieg in Liga 2. Und Elversberg wird es sehr, sehr schwer haben. Könnte auch sein, dass sie absteigen. Und am Ende gewinnt Elversberg in Elversberg-Manier das Spiel mit 4:1. Es fing auch schon sehr schlecht an für die Hertha. In der 4. Minute Scheehand gegen den Rechtsverteidiger Baum im 16er. Baum wollte schon wieder rausgehen aus dem 16er. Scheehand checkt ihn etwas. Der fällt natürlich. Elfmeter, Schein verwandelt ihn. Dann 30. Minute. Martin Dada will eine Flanke klären oder einen langen Ball auf Schnellbacher klären. Verlängert ihn dadurch nur noch. Auf eben jeden Schnellbacher. Tjaak Ehrens sprintet raus, aber Schnellbacher überlupft ihn einfach. Und wenn du da natürlich so billig 2:0 zurückliegst, dann kurz nach der Pause durch Damar das 3:0 kassierst, dann war es das eigentlich. Außer natürlich, du heißt Darmstadt 98 oder Karlsruhe SC und spielst gegen Schalke oder Köln. Aber das war nicht der Fall. Cousins konnte zwar noch den Anschlusstreffer in der 60. Minute erzielen, aber Semi Şahin dann mit dem 4:1 Endstand in der 65. Minute. Das war auch ein verdienter Sieg. Also ein XG-Wert von 2,51 zu 0,93 bei der Hertha. Zeigt einfach diese junge Mannschaft, der Berliner, die alte Dame, und ja, es ist sehr widersprüchlich gerade, hat es einfach nicht geschafft, konstante Leistung auf den Platz zu bringen. So, sie haben noch Stimmungsschwankungen wie ein Teenager in der Pubertät, bekommen es einfach nicht hin, permanent die Leistung auf den Platz zu bringen. Dafür ist diese Liga dann einfach zu ausgeglichen und dann kassierst du halt auch mal so eine Packung wie ein 4:1 gegen ein Elversberg, was ja immer noch zu einem der Außenseiterteams in dieser Liga gehört. Und wenn du natürlich siehst, dass Elversberg mehr als 6 Kilometer abgespult hat, also die haben richtig über 120 Kilometer, sind die gerannt, gelaufen, haben fast 300 Sprints abgezogen und haben auch die entscheidenden Zweikämpfe gewonnen, dann weißt du auch Bescheid. So, und dann war sie auch einfach cleverer, abgezockter und dann muss man sagen, verdienter Sieg für Elversberg, die sich damit in der Tabelle auch sich im Mittelfeld schön kuschelig machen. Und Hertha BSC Berlin muss jetzt auch so langsam abreißen lassen. Man hat schon 5 Punkte Rückstand auf den KSC und Magdeburg auf den Rängen 2 und 3. Und das nach Spieltag 7. Das ist schon sehr happig. Die zweite Partie am Sonntag war Hannover 96 gegen den 1. FC Nürnberg. Bei den Nürnbergern wurde ja spekuliert, könnte das vielleicht sogar ein Endspiel sein für Miroslav Klose. Denn mit Rang 14 jetzt ist einfach viel zu wenig für den Club, die zwar eine sehr junge Mannschaft haben, die jetzt auch nicht mehr zu den Teams gehören mit dem allerhöchsten Marktwert in dieser Liga, aber die trotzdem noch zur oberen Tabellenhälfte gehören, zum Aufstiegsverfolgerfeld. Und dafür ist es einfach zu wenig, es ist zu viel Stückwerk. Dann kannst du natürlich auch mal mit 2:0 bei Hannover 96 verlieren, die eines der Top-Teams sind. Alzenberg und Momolu machen innerhalb von 60 Sekunden, nämlich in der 79. 80. in der 80. Minute, den Deckel drauf. Aber trotzdem, also von Nürnberg kam einfach wieder viel zu wenig. Man ist oft einfach hinterhergelaufen. Also normalerweise sagt man ja immer, mehr Ballbesitz bedeutet aber, dass man vielleicht weniger läuft, weil man den Ball wohl zirkulieren lässt und der Gegner hinterherlaufen muss. In dem Fall ist es aber nicht so. 52% Ballbesitz für Hannover. Sie sind trotzdem noch mehr als 3 Kilometer gelaufen als die Nürnberger. Und das ist für mich dann schon eine Einstellungssache bei den Spielern. Und wer stellt die Spieler ein? Der Trainer. Also muss man diskutieren über Miroslav Klose als Cheftrainer. Ich habe ihn ja von Anfang an sehr kritisch gesehen. Natürlich möchte man ihm auch die Chance geben in Deutschland als Trainer. Man will ja auch gute Trainer, deutsche Trainer entwickeln. Aber wenn du es einfach dann nicht hinbekommst, die Mannschaft so einzustellen, dass sie erfolgreich ist, dann ist es vielleicht auch momentan nicht die richtige Zeit für dich als Coach. Denn wenn man sich die Offensive anguckt mit einem Janda, Kastrop, Schleimer, Yuswan, das ist schon gehobenes Zweitliganiveau. In der Verteidigung hast du einen Robin Knoche, der hat vergangene Saison noch Champions League gespielt gegen Real Madrid. Danilo Suarez, der hat ordentlich Bundesliga-Erfahrung. Ein Willertsen, der auch schon einiges an internationaler Erfahrung gesammelt hat. Auf der Bank hast du dann noch einen Yannis Serra, der Bundesliga gespielt hat. Florian Pick, der schon Bundesliga gespielt hat. Dann hast du einen Okunuki, einen Flick, Valentini, die auch ordentlich Zweitliga-Erfahrung besitzen, teilweise sogar Bundesliga. Ja, und dann ist es halt auch einfach mal zu wenig gegen, das muss man natürlich auch sagen, eine sehr abgezockte Hannoveraner Mannschaft. Es war eine sehr erwachsene Leistung. Man hat auch nicht mehr getan, als man musste, war aber dann im entscheidenden Moment einfach gefährlicher und der XG-Wert von 1,61 zu 0,67 unterstreicht es ja auch einfach. Es war jetzt kein berauschendes Spiel, aber man hat es souverän runterspielen können. So, jetzt haben wir ein bisschen den Turbo angeschmissen, werden jetzt wieder ein bisschen langsamer, denn wir sind angekommen beim Sonntag, das dritte Spiel, 1. FC Köln gegen den KSC. Bei den Kölnern ist erneut Dejo Lubicic ausgefallen, der sich jetzt wahrscheinlich die Mandeln rausoperieren lassen wird. Wird dafür wahrscheinlich auch am kommenden Samstag gegen Ulm nicht zur Verfügung stehen. Dafür, wie schon in der Vorwoche in Düsseldorf, Luca Waldschmidt wieder mit dabei. Ja, man hat in so einem 4-4-2-System eher gespielt mit 2 zentralen Mittelfeldspielern, Martel Hüseyin-Basic, davor 2 Flügelspieler, Meiner und Lemperle. Und vorne da mit einem Waldschmidt und Downs 2 sehr bewegliche Mittelstürmer. Und beim KSC musste man kurzfristig tatsächlich eine Änderung vornehmen in der Mannschaft, in der Defensive. Franke raus. Dafür war ein Kobalt in der Startelf, in der Innenverteidigung. Und diese Veränderung hat beim KSC auch einiges bewirkt, denn man war sehr unsicher. Und nach 15 Minuten stand es 3-0 für den 1. FC Köln. Ich habe gesagt, ich träume, das gibt es doch nicht. Denn Effizienz war ja in den vergangenen Wochen immer ein Fremdwort beim 1. FC Köln. Man hat ja mit die meisten Chancen in der Liga, aber man trifft kaum. Man hat zwar immer trotzdem die beste Offensive, aber es wären noch deutlich mehr Tore und Punkte möglich gewesen. Allein gegen Düsseldorf hat man ja schon etliche Chancen verballert oder davor auch gegen Magdeburg. Aber jetzt hat es endlich funktioniert. Luca Waldschmidt aus Spitzenwinkel, den einfach wuchtig über Torhüter Weiß reingehauen unter den Giebel. Downs mit einem Doppelpack, das tut dem Jungen auch gut. Hat jetzt auch schon 4 Saisontreffer, also auch schon sehr, sehr stark. Und dann war so ein kleiner Bruch im FC-Spiel. Man hat den KSC dann kommen lassen und durch 2 Halbfeldflanken, die dann durch den 16er segeln, am linken Strafraum-Eck stand dann immer Wanicek, der mit links angenommen hat, in die Mitte gezogen hat und mit rechts den Ball dann unhaltbar für Ubich ins Tor reingehauen hat. Und das 2-mal. Dann stand es plötzlich wieder 3-2. Köln war verunsichert, hat dann kurz vor der Pause durch Lemperle das 4-2 erzielen können und hat gedacht, okay, Jungs, kommt, straft euch, dass Strube hoffentlich dann den Jungs nochmal einbleibt, okay, wir schaffen das, wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt, konzentriert euch einfach, geht weiter so energisch in die Zweikämpfe. Und ganz wichtig, spielt aktiv, lasst den KSC nicht zu deinem Spiel kommen, denn wenn der KSC merkt, okay, wir haben gute Ballstaffetten, dann werden sie auch gefährlich. Was passiert? Leon Jensen, Marvin Wanicek mit seinem 3. Treffer machen dann aus einem 4-2 ein 4-4 innerhalb von 3 Minuten. Und ja, 10 Minuten nach der Pause war dann schon wieder das Spiel einfach komplett im Arsch. So einfach muss man es sagen. Der KSC war dann die überlegene Mannschaft. Köln hatte dann zwar noch ein paar gute Möglichkeiten, haben diese dann in alter Manier aber nicht nutzen können. Und woran hattet ihr legen? Ganz einfach, offensiv hui, defensive pfui. Waren die Außenverteidiger Paccarada wieder mit 4 Vorlagen, Jan Thielmann mit vielen guten Offensivaktionen, aber in der Defensive kaum in die Zweikämpfe gekommen. Auch die Innenverteidiger Pauli und Hübers erneut sehr unsicher, vor allen Dingen Timo Hübers als Kapitän in den vergangenen Wochen, ja, mit so ein paar kleinen Wacklern. Und das bedeutet auch, dass dann die Gegner das nutzen können. Und der KSC zählt ja seit einigen Jahren zum absoluten Favoritenkreis in Liga 2. Sind immer oben mit dabei, seitdem Christian Eichner damals auf den Abstiegsplatz übernommen hat. Und er hat eine klare Spielidee, 4-4-2 vorne, schnell in die Spitze rein. Und das hat gut funktioniert, denn gegen Köln kannst du schnell hinter die Kette kommen. Wenn du natürlich dann selber auch defensiv nicht so gut stehst, kassierst du auch einiges. Also für den neutralen Zuschauer wunderbar, aber als Fan von einem der beiden Vereine, so wie ich es ja bin, vom 1. FC Köln, absolut schrecklich.
Das zweite Liga-Topspiel der Woche.
Das zweite Liga-Topspiel der Woche ist das Debüt von Interimstrainer Jakob Fimpel beim FC Schalke 04. Die Knappen gastierten ja am Samstagabend im Preußenstadion beim Drittliga-Aufsteiger. Und die Mission war klar, dieses 5-3 zu Hause gegen Darmstadt sollte sich nicht nochmal wiederholen. Wenn man führt, sollte man es, vor allem mit 3 Treffern, sollte man es über die Zeit bringen. Und man war natürlich gespannt, was wird Fimpel verändern? Wird er vielleicht die Grundordnung ändern von einer Vierer auf eine Dreierkette, was einigen Spielern besser stehen würde? Was passiert mit Sanchez und Wasinski? Das war ja der Hauptkritikpunkt von Ben Manga an Karel Gerards, dass er diese Spieler zu wenig eingesetzt hat, auch zu wenig von den Jugendspielern bevorzugt hat. Und wenn man den Aufstellungsbogen gesehen hat, Stunde vom Spiel, so gegen 7:30, hat man gesehen, Taylan Bulut spielt, talentierter Innen- und Rechtsverteidiger von Schalke 04. Max Krüger spielt, der bei der zweiten Mannschaft und bei der U19 schon starke Leistung gebracht hat, sehr ballsicherer Spieler, der auch immer wieder gut für den Spielaufbau ist. Aber ansonsten, ein Sanchez war 90 Minuten auf der Bank, Wasinski war gar nicht im Kader und Salazar, Højlund haben es ebenfalls nicht in den Profikader zumindest geschafft. Salazar durfte mit der zweiten Mannschaft gegen den MSV Duisburg eine halbe Stunde vorher versuchen. Und auf der Bank war überraschend noch Tim Albutat, eigentlich ja Routinier bei der zweiten Mannschaft im zentralen Mittelfeld, und auch Lino Tempelmann nach seiner Degradierung und Verletzung wieder zurück im Kreise der Mannschaft. Und wie man so hört, vor allem von Roland Schallenberg, freuen sich alle, dass er wieder da ist. Bei Preußen Münster muss man sagen, wieder sehr offensiv aufgestellt, ein Sechser und davor eigentlich 5 offensive Spieler, also Kier, Riva und Mees sind für mich eher offensive Außen. Aber auf den offensiven Außen, die Plätze waren schon belegt durch Makridis und Grodowski, dem Doppeltorschützen gegen Regensburg, und natürlich dann noch das Talent Andrzej Nemec ganz vorne, Leihgabe vom HSV. Und Preußen Münster hat sehr mutig gespielt mit dem Rückenwind aus dem Sieg. Beim Mitaufsteiger hat man gemerkt, sie wollen vorne direkt angreifen, haben Bock, Schalke direkt unter Druck zu setzen, die Verunsicherung bei den Knappen auszunutzen. Bei den Schalkern hat man es auch mit so einem kleinen Kniff versucht. Man hat nämlich Younes und Mohr, die haben die Seiten getauscht. Mohr hat dann auf der rechten Seite gespielt, ist ja eigentlich Linksfuß, und Younes, eigentlich ja Rechtsfuß, hat auf der linken Seite gespielt. So sollten beide ein bisschen invers gehen. Von Schallenberg und Krüger werden dann an der Innenverteidigung gerückt. Aydin und Mörkin können dann nach vorne schieben, sodass dann praktisch eher so ein 3-1-3-2 entsteht. Ganz vorne mit Karaman und Zilla. Nee, 3-1-3-3, sorry. Aber ja, es hat nicht immer so gut funktioniert. Durch die Variabilität, die vor allen Dingen dann der FC Schalke 04 hatte, hat man natürlich auch versucht, die Defensive der Preußen auseinanderzuziehen. Gerade im Spielaufbau, Dreieraufbau, und wenn es dann gegen den Ball ging, hat man eher mit einer Viererkette gespielt. Und wen ich hervorheben möchte, ist einfach Krüger im zentralen Mittelfeld, der sich immer mal wieder in die Dreierkette hat fallen lassen im Spielaufbau. Eigentlich der Mann war, der das Spiel von hinten nach vorne aufgebaut hat. Man hat versucht, mit kurzen Pässen da nach vorne zu kommen. Also kein Langhalt, sondern wie ein Favoritenteam schnell und schnörkellos nach vorne zu kommen mit guten Ballstaffetten. Die beste Chance hatte einfach Preußen Münster. Die sind hätten eigentlich das 1-0 erzielt durch Grodowski, aber das wurde dann den Abseits aberkannt. Und das war sehr diskutabel, denn so wie es aussah, hat nicht Joshua Mees den Ball gespielt, sondern eher Schallenberg in einer Klärungsaktion. Und dadurch wäre es von Grodowski dann kein Abseits gewesen. Also ergo hätte es eigentlich zur Halbzeit 1-0 für Preußen Münster stehen müssen. Glück gehabt. Und in der zweiten Halbzeit war klar, dass Schalke 04 ein paar Gänge hochschalten muss. Denn Preußen Münster wäre mit dem Unentschieden zufrieden gewesen. Die wussten, okay, wir können dann nochmal das ein oder andere Mal kontern, unsere Chancen dann nutzen und dann vielleicht einen Überraschungssieg landen, aber wenn nicht, dann wäre es auch nicht schlimm gewesen. Und ja, dementsprechend war es dann auch folgerichtig, dass Preußen Münster in der 53. Minute in Führung geht. Flanke von rechts aus dem Halbfeld auf den zweiten Pfosten. Mehmet Aydın versucht dann zu klären, köpft dann irgendwie Mitspieler Bulut an, von dem prallt der Ball dann weg zu Makridis, der dann ja am linken Strafraum Eck schon gewartet hat und den Ball dann sicher an Hickerin vorbeischieben konnte. Das hat Münster dann noch mutiger gemacht. Sie haben Blut geleckt, haben offensiv agiert und wussten natürlich, okay, Profis und auch die zweite Mannschaft spielen momentan nicht erfolgreich, haben beide seit 5 Spielen keinen Sieg mehr einfangen können. Also alle Spieler sind verunsichert auf dem Rasen bei den Knappen. Also pressen wir nochmal höher, gehen nochmal aggressiver dran. Und dann hat Schalke 04 etwas gemacht, von dem ich nicht gedacht hätte, dass es passiert. Sie haben eine Reaktion gezeigt, à la David Wagner. Also der Mann wäre stolz gewesen, vor allem mit Aydın. In der 67. Minute erobert vom gegnerischen 16er den Ball, schließt ab aus dem Rückraum, Schenk kann nur abprallen lassen. Und dann Moussa Silla steht richtig, staubt im Stil eines Spitzentorjägers dann ab. Und dann hat Fimpel noch einen guten Schachzug vollzogen. Er hat nämlich Anvi Ajay gebracht für noch mehr Flügelpower. Also Silla und Anvi Ajay dann über die Flügel, Karaman dann zentral. Und da war dann ordentlich Speed drin. Man wusste, man kann dann die Außenverteidiger wie ein Terhorst gut überspielen oder ein Kikesov, bei denen nämlich ja, ein bisschen das Tempo fehlt. Und in der 74. Minute wurde Schalke dann auch endlich belohnt. Mohr köpft den Ball in den köpft Peitov, der Innenverteidiger verlängert den Ball ungünstig. Silla und Frankert sind im Zweikampf und Silla setzt sich dann schön durch gegen Frankert, ist dann einfach auch cleverer und lümmelt den Ball dann an Teuter Johannes Schenk vorbei. Dann kommt mein Lieblingsspieler bei Preußen Münster, Fridtjonsson. Also das ist eine 1,90 plus Latte. Isländer kam im Sommer von Holstein Kiel. Das ist einfach ein wuchtiger Typ, der die Bälle gut verlängert. Also so ein richtiger Stürmer, Marke, Altbau. Da weißt du einfach, okay, der hat nur eine Mission, der will den Ball im 16er irgendwie reinstochern, reinhauen, geht mit seinen vollen 90 Kilo in den Gegenspieler rein. Also sehr unangenehm zu bespielen, aber da kommt so ein bisschen Nostalgie auf aus den frühen 2000ern. Aber er konnte am Ende dann auch nicht mehr die Niederlage verhindern, konnte nicht mehr einen Unentschieden oder gerade den Siegtreffer erzielen. Als Fazit habe ich dann noch ja Justin Hickerin erneut so ein bisschen unsicher beim Herauslaufen. Also ja, da fehlt mir so ein bisschen auch die Sicherheit. Dem ist natürlich auch geschuldet, dass ja die komplette Mannschaft sehr verunsichert ist. Und was soll ich noch sagen? Moussa Silla eigentlich bis auf seine 2 Treffer nicht zu sehen. Kaum Bindung zum Spiel. Soll man jetzt sagen, gutes Spiel oder eher schlechtes Spiel? Denn die 2 Treffer hat er zwar clever und gut erzielt, aber es hat dann doch so ein bisschen diese Bindung zum Spiel gefehlt. Und das braucht Schalke 04 ja, dass du Jungs hast, die aktiv den Ball haben wollen, die eigene Aktion kreieren wollen. Schalke will ja mutig aktiv spielen. Und wenn du da natürlich dann so einen Stürmer hast, der dann irgendwo in der Luft hängt, spielst du ja fast schon mit einem Mann weniger. Wenn man sich auch mal die X-Gold-Statistik anguckt, die ich ja in der letzten Zeit für mich gewonnen habe, hätte Preußen Münster die Spiel sogar mit 2-1 gewinnen müssen, hatten nämlich einen X-Goal-Wert von 2,33, Schalke mit einem Wert von 1,18. Also ein Sieg Der Adlerträger wäre verdient gewesen, aber am Ende hätte wir nun aber die knappen 103 Punkte. Und das gibt ein bisschen Rückenwind und vielleicht auch ein bisschen Luft bei der Suche des neuen Cheftrainers für Ben Manga.
Klein Riesings Großer, der Woche Kleinere.
Klein Riesings Großer der Woche ist in dieser Woche für mich Mehmet Can Aydin. Überraschend für viele, aber für mich einfach symbolisch dafür, dass man sich niemals aufgeben darf. Er wurde in den letzten Wochen immer wieder kritisiert, weil er auch einfach nicht gut gespielt hat. Er ist eher als so ein rechter Schienenspieler für eine Dreier- respektive Fünferkette, also kein klassischer Rechtsverteidiger. Dafür hat er zu viele defensive Mängel, aber in der Offensive ist er gut zu gebrauchen. Und in diesem Spiel hat er halt beide Seiten gezeigt. Erst dieser Fehler vor dem 1:0 für Preußen Münster und dann beim 1:1 mit einem energischen Eingreifen, mit einem guten Schuss, den Ziller dann ja abgestoppt hat, hat er für die Wende gesorgt, hat für den ersten Sieg der Knappen nach dem ersten Spieltag, dem 5:1 gegen Eintracht Braunschweig, gesorgt. Und er hat für mich einfach gezeigt, er hat diese gewisse Resilienz, dieses gewisse sich gegen die negative Stimmung beugen. Und das wird honoriert. Und deshalb mein verdienter Klein Riesings Großer der Woche.
Spieler des Spieltags ist für mich Marvin Vanicek, der Kapitän des Karlsruher Sportclubs. Beim 4:4 gegen den 1. FC Köln in Köln hat Vanicek 3 Vorlagen gegeben und ein Tor selbst geschossen, damit an allen 4 Toren gegen Köln beteiligt gewesen, hat sein Team nach einer schier aussichtslosen Lage, einem 0:3, richtig gepusht, hat auch defensiv immer wieder nach hinten gearbeitet, hat auch bei Ballverlusten sein Team immer weiter gepusht, hat die Fans mitgenommen und hat bei jedem Tor die Mannschaft eher weiter motiviert. Und das war so der Antriebgeber, dass Karlsruhe dieses Spiel überhaupt noch ja, gefühlt in einen Sieg umwandeln konnte. Sozusagen zu einem, ja, für die zweite Liga einem sehr, sehr spannenden und hitzigen Duell. Deswegen für mich Spieler des Spiels Marvin Vanicek. Und als kleine Ergänzung gibt es noch den kleinen Spieler des Spieltags. Nicht aus sportlicher Sicht gesehen, sondern aus einer etwas besondereren Sicht, nämlich Boris Lum. Dieser wurde nämlich beim Spiel Hertha BSC gegen SV Elversberg in der 85. Minute für Lukas Schuler eingewechselt und ist damit zum jüngsten Spieler der Hertha aufgestiegen, mit gerade einmal 16 Jahren, hat dann in der 90. plus 3 dann auch gleich seine erste gelbe Karte gesehen, aber damit Rekordhalter und jüngster Spieler der ersten Mannschaft von Hertha BSC. Glückwunsch an Boris Lum.
Der Hallepfiff der Woche!
Der Pfiff des Spieltags geht an Richard Hempel, den Schiedsrichter des Spiels SSV Ulm gegen Eintracht Braunschweig. Ich finde, gerade in einem Spiel, wo es für beide Mannschaften um viel ging, um ein bisschen Polster, um den Klassenhalt sich anzuschaffen, weil beide ja unten drinne steckten, der Braunschweig immer noch unten drinne steckt und Ulm das Spiel ja bekannterweise 3:1 gewonnen hat, fand ich, hat Richard Hempel gerade in so einem hitzigen Spiel einen kühlen Kopf bewahrt und hat meiner Meinung nach alles richtig entschieden. Auch der Platzverweis für Göhler war, also die gelb-rote Karte für Göhler war berechtigt. Auch der Elfmeterpfiff, den Hiegel dann zum entscheidenden 3:1 verwandelt hatte, war für mich vollkommen richtig. Und auch alle gelben Karten, die er verteilt hatte, hatten ihre Berechtigung. auch keine großen Diskussionsaufkommen. So.
Und dann sind wir schon wieder am Ende dieser wunderbaren Folge angekommen. Ich hoffe, ihr hattet mit mir und mit dem Dome genauso viel Spaß, wie wir es auch hatten. Schreibt gerne in die Kommentare und vergesst nicht, unten in den Shownotes habe ich den Podcast meiner zwei guten Freunde von Heiße Luft, der Podcast, verlinkt. Also besucht diese Leute auch gerne mal und schreibt gerne in den Kommentaren, dass ihr von Tornetz gekommen seid. Das wird mich freuen, das wird sie freuen. In dem Sinne, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und wir sehen und hören uns wieder. In dem Sinne, gehabt euch wohl. Ciao, ciao, euer Tornetz.